Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie wöchentlich mein Kumpel
Patrick. Servus!
Mein Name ist Lieutenant Frank Drabin, Spezialeinheit. Das war der einleitende Satz in jedem Teil der Trilogie zu einer der wahrscheinlich kultigsten Reihen, die wir kennen, bis sie im Jahre 2025 ein Remake bzw. ein Reboot bekommen hat. Und ihr hört es schon, wir gehen heute unsere Rubriken an zu Original und Remake. Und der Film bzw. die Filmreihe, die wir diesbezüglich behandeln, wird die nackte Kanone sein. Das alles nahm im Jahre 1988 seinen Anfang, als die Drehbuchautoren Jerry Zucker, dessen Bruder David Zucker und ihr Kollege Jim Abrahams das Drehbuch schrieben zu unserem Film Die nackte Kanone mit damals Kultstar
Liam Neeson.
Nein, Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen.
Das ist das Witzige, weil du kommst mit Liam Neeson und Leslie Nielsen kommst du immer durcheinander. Das geht mir aber ähnlich.
Und die drei sind ja auch als Zass bekannt.
Genau, so das Trio nannte sich aufgrund ihrer Anfangsinitialen der Nachnamen ZAZ, Sass.
Ja.
David Zucker übernahm gleichzeitig auch die Regie, hatte eigentlich schon mehr als nur gute Erfahrungen. Diesbezüglich hatte er doch 1977 mit Kentucky Fried Movie auch eine unglaublich gute Satire geschrieben und abgedreht. Im Jahre 1980 kam dann mit Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug ein weiterer Teil. Alles, seine ganze Biografie liest sich wie eine einzige Satire. 1984 kam mit Val Kilmer Top Secret, diese Zweite Weltkriegssatire.
In der DDR, ja.
Ja, im Jahre 1986 kam dann Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone.
Hammer.
Das ist ja auch einer deiner Lieblingsfilme.
Ja.
Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Was ich aber sagen muss, ist, dass Die nackte Pistole war 1982 eine Serie, die auf nicht nur auf unserem Lieutenant Frank Drabin basiert, sondern die Serie war ganze 6 Jahre vor dem ersten Film von Die nackte Kanone, anders als es heutzutage der Fall ist, wo erst gute Filme gemacht werden und um das Ganze weiter auszuschlachten, das Ganze dann in Serie geht. Ob das jetzt bei Chucky der Fall war, was haben wir noch an Filmen, die in Serien umgewandelt wurden?
Stargate,
genau.
A-Team.
A-Team und das, wobei aber das A-Team war ja zuerst die Serie und wurde ja dann mit.
Als Film.
Genau, wurde dann verfilmt, was ja aber auch grottenschlecht war. Das müssen wir so sagen.
Leider, ja.
Aber ihr seht, das waren alles unglaublich gute und total verrückte Komödien, so Satiren, die sich tatsächlich nicht selber ernst nehmen. Als dann aber im Jahre 1988 der Nackte Kanone-Film ins Kino kam, beziehungsweise der erste Teil ins Kino kam, sprengte der alle Erwartungen und übertraf alles bisher Dagewesene. Dies führte dazu, dass man einen weiteren Teil ins Leben rufen wollte. Der ließ dann 3 Jahre auf sich warten und kam dann 1991 ins Kino mit Die nackte Kanone 2,5. Und der Abschluss der Trilogie fand weitere 3 Jahre später, im Jahre 1994, mit Die nackte Kanone 33 1/3 sein Ende. In der Originaltrilogie haben wir als immer wiederkehrenden festen Cast von Teil zu Teil immer dasselbe. Allen voran Lieutenant Frank Drabin, gespielt sensationell und auch unvergleichlich Leslie Nielsen, der dank der nackten Kanone zu dem Gesicht, zum Aushängeschild von Satire und Komik wurde.
Ja.
Hatte er in zahlreichen anderen Satiren und Komödien immer wieder kleine Gastauftritte oder sogar auch Hauptrollen. Elvis Presleys Ehefrau Priscilla Presley. Sie spielt die Jane Spencer, die Geliebte, beziehungsweise dann auch die Ehefrau von Lieutenant Frank Drabin.
Jane Spencer?
Ja, sie hatte leider Gottes die eine oder andere Gesichts-OP, die sie in heutiger Zeit komplett entstellt hat. Damals noch recht human, sah sie noch recht normal aus, oder?
Ja, optisch ansehnlich, nennen wir es mal so.
Ja, also für die damaligen, was heißt nicht nur für die damaligen Verhältnisse, auch für heute war sie eine attraktive Frau.
Wem es gefällt, ja.
Nein, also ich muss schon ehrlich sagen, also das war schon eine attraktive Frau, aber heute, weil sie hat sich jetzt, glaube ich, so dieses Nervengift injizieren lassen, also das hat sie ja komplett verunstaltet, also ähnlich eine Meg Ryan, die kannst du auch nicht mehr anschauen, also.
Ja, anschauen schon, aber der Gesichtsausdruck von ihr lässt sich halt nicht mehr los.
Ja, ganz genau. Als nächsten haben wir einen George Kennedy, auch er hat in der kompletten Trilogie den Ed gespielt. Hatte er an der Seite von Clint Eastwood in Die Letzten beißen die Hunde, im Auftrag des Drachen, kleinere Rollen. Auch in Die Rache der glorreichen Sieben hatte er kleine Auftritte. Und allen ja, voran, beziehungsweise last but not least, glaube ich, unser umstrittenster Strafgefangener oder vor Gericht gestandener O.J. Simpson.
Ehemaliger Footballstar.
Ja. Er hat den Detective Nordberg gespielt, dem aufgrund von gewissen Entscheidungen oder Handlungen Frank Drabbins immer die ja, schlimmsten und peinlichsten Unfälle passieren.
Weißt du einen Funfact zu O.J. Simpson?
Nein.
1982 ist Terminator ja erschienen.
Ja, stimmt.
Wusstest du, wer der erste Schauspieler, bevor Arnie gecastet worden ist, hätte sein sollen?
Also, wenn du mich schon so fragst, würde ich jetzt auf O.J. Simpson tippen.
Ja, was?
Krass, also ja.
Aufgrund seiner Statur vom Football her.
Also da bin ich dann doch froh, dass es Arnie geworden ist, weil gut, er hatte eine wesentlich bessere körperliche Konstitution als O.J. Simpson.
Nicht zur damaligen Zeit. Zur damaligen Zeit war O.J. Simpson fast durchtrainierter als Arnie, obwohl er Bodybuilder war, was einfach optisch nicht so dargestellt war. Aber das Problem war, er war zu der Zeit noch aktiver Sportler und somit konnte er nicht.
Ah, da haben sie wahrscheinlich gesagt, wegen der Verletzungsgefahr, das Verletzungsrisiko, dass er dann für den Rest der Saison oder keine Ahnung.
Das war seine vorletzte oder letzte Saison, wo er da gespielt hatte und die wollte sich damals nicht gehen lassen. Nein.
Okay. Ja, das ist schon krass, wenn solche, ja, kleinen, ich will nicht sagen Zufälle, aber nur solche kleinen Entscheidungen haben ungemeine, riesige Auswirkungen auf den kompletten Verlauf von Hollywood gehabt.
Natürlich. Würdest du dir einen Terminator mit O.J. Simpson vorstellen? Ich nicht.
Bah, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es gibt ja so viele Rollen, wo man sagt, die haben sie ausgeschlagen. Zum Beispiel ein Will Smith hätte ja auch Neo spielen sollen aus der Matrix-Reihe.
Ja.
Frage, weißt du, wer eigentlich den Gandalf aus der Herr-der-Ringe-Trilogie hätte spielen sollen?
Jetzt sag's.
Sean Connery.
Ja, hat aber aufgrund wegen Best Screenscreen, nein,
Er konnte auch mit dem Drehbuch nicht viel anfangen. Er konnte sich nicht vorstellen, vor Greenscreen bzw. Bluescreen zu arbeiten, weil er hat ja nichts mehr gesehen. Ja? Er hat ja bloß noch dieses Blau oder Grün gesehen und dass dann irgendwas da hätte reingeschnitten werden sollen. Das hat ihn komplett irritiert.
Ja.
Weißt du, gleich den nächsten, können wir gleich so weitermachen. Wer eigentlich hätte Indiana Jones spielen sollen?
Raus.
Tom Selleck.
Ja, habe ich auch schon gelesen.
Aber dadurch, dass er damals mit Magnum verpflichtet war, konnte er die Rolle des Indiana Jones nicht annehmen.
Aber der Schnauzer als Indiana Jones ging gar nicht.
Nein. Aber selbst wenn er sich, ich meine, er hat sich für Ninas Alibi, was auch eine unglaublich geile Komödie ist, die können wir vielleicht auch demnächst mal machen, hatte er sich ja den Bart tatsächlich abrasiert.
Abrasieren, ja.
Nein, Mann, dafür hatte er den noch bei dem Film Eine ganz normal verrückte Familie, da hat er den Bart abrasiert gehabt. Man hat Tom Selleck nicht oft ohne Bart gesehen, aber in diesem einen Film tatsächlich. Ich glaube, wenn er sich den für Indiana Jones hätte abrasieren müssen, hätte er es auch gemacht, aber Tom Selleck ohne Bart ist einfach nicht Tom Selleck. Also Das ist ein absolut befremdliches Bild. Nicht, dass es ihn hässlicher macht, aber das war einfach sein Markenzeichen und Indiana Jones ist und bleibt für alle Tage Harrison Ford.
Andere kannst du dir denn nicht vorstellen.
Nein, also Harrison Ford ist der ikonischste und einzigartigste Indiana Jones, genauso wie Han Solo, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Wusstest du, anderer Fun Fact, weil du gerade darauf angesprochen hast, wer Han Solo spielen sollte?
Ich hab's mal gewusst, aber so, ich glaube, unsere Zuhörer und Hörerinnen wahrscheinlich nicht. Haus raus.
Clint Eastwood. War für diese Rolle als erster.
Ich glaube, das war damals, weil sie gesagt haben.
Als Schmuggler, weil er Cowboy gespielt hatte, Cowboy- und Western-Filmen und der perfekte.
Weil er als Revolverheld bekannt wurde. Ja, gut, dann liegt diese Vermutung ja zumindest gar nicht mal so weit weg.
Und er hat schon einige Szenen da abgedreht. Nur aufgrund dessen, weil halt Harrison Ford als Zweitbesetzung mit am Set war und, wie heißt er? Regisseur?
George Lucas.
Danke. Ist auf ihn im Hintergrund aufmerksam geworden und hat dann gesagt, wie wäre es eigentlich mit ihm?
Weil Harrison Ford war ja ursprünglich gelernter Schreiner und hat ja die Bauten zum Todesstern gemacht. Und deswegen ist er ihnen ja ins Gesicht gefallen oder halt mehr oder weniger ins Auge gefallen.
Ja, weil er es nicht ganz so ernst gemacht hatte.
Okay, ich habe aber auch ein Internetvideo gesehen mit Kurt Russell, der für die Rolle vorgesprochen hat.
Ja, hat aber auch, wie du vorhin gesagt hast, mit John Connery, er konnte nichts mit diesem Drehbuch anfangen.
Wobei ich aber sagen muss, ein Kurt Russell als
Han Solo auch so interessant geworden.
Gerade dieses verschmitzte Grinsen, wo er immer so hat, weißt du, so dieses Schelmische, das hätte, glaube ich, auch richtig gut gepasst.
Bitte,
ja. Vor allem, er kann ja auch Rollen spielen, die bierernst sind.
Ja, natürlich.
Und ich habe mir letztens nochmal angeschaut, Backdraft, die durchs Feuer gehen. Und da gibt es ja diese Szene, wo er mit seinem Bruder im Krankenhaus kämpft und seine Kollegen drücken ihn gegen die Wand und wie er vor Wut zittert und du siehst richtig, wie die Backen vibrieren. Also das spielt Kurt Russell unvergleichlich und das hätte er als Han Solo ganz gut einfließen lassen können.
Bestimmt.
Mit Sicherheit.
Aber wieder zurück zum Film.
Genau, unsere nackte Kanone setzt dir komplett neue Maßstäbe in puncto Satire und
Slapstick
bis heute.
Ja. Alle anderen Filme, wo jetzt darauf aufbauen, basieren auf diesem Film.
Vor allem das war ja ursprünglich eben mit Die unglaubliche Reise in einem total verrückten Flugzeug, ergo dann auch nochmal in einem total verrückten Raumschiff. Das waren alles Filme, die mit den Erwartungen der Zuschauer nicht nur gespielt haben, sondern sie komplett über den Haufen geworfen haben.
Ja.
Wenn man sich die Filme so anschaut, dann muss man sich die Frage stellen, hatten die ein unglaublich ernstes Skript vor sich und haben im absoluten Vollrausch irgendwelche Jokes dazu gedichtet?
Kann man so interpretieren, ja.
Weil, wenn ich jetzt so überlege, es gab ja zu eine ja, unglaublich verrückte Reise in einem total verrückten Flugzeug. Das ist ja Airplane im Endeffekt.
Ja.
Das ist ja eben auch mit einer Passagiermaschine, die ja außer Kontrolle gerät und ein Passagier, der ursprünglich dann auch ein traumatisierter Pilot war, muss die Kontrolle über dieses Flugzeug zurückerlangen. Und wenn man sich den Film anschaut, sag ich mal, Sternhagel voll, und jetzt überlegt, hey, was könnten wir jetzt da noch für einen Käse mit rein interpretieren? Ja. Ich glaube, da kommst du auf solche Ideen. Und die Sachen haben damals unglaublich gut gezündet. Das hat zur Folge gehabt, dass in den Anfang der 2000er kamen dann eine ganze Flut. Ich glaube, der allererste Film war dann Hilfe, nicht noch ein Teenie-Film, der diese Slapstick auch nochmal in den Dreck gezogen hat.
Scary Movie-Reihe.
Die hätte ich jetzt komplett vergessen. Scary Movie, die ja dann jetzt mit einem sechsten Teil auch schon wieder an den Start gehen möchten. Ob das was wird, weiß ich nicht. Aber damals war es tatsächlich mit Hilfe, nicht noch ein Teenie-Film, glaube ich, der Startschuss zu dem Ganzen, was ja, glaube ich, relativ nah eben auch mit der, wo du gerade gesagt hast, Scary-Movie-Reihe
aneinander liegt.
Und das hat dann eine ganze Flut an neuen Filmen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel Date-Movie, Superhero-Movie oder meine Frau, die Spartaner und ich und lauter so ein Zeug, wo er unglaublich,
dämlich.
Nicht nur dämlich, weil das war ja die nackte Kanone und diese guten Sitcoms auch. Aber so witzlos.
Ja.
Bah, also ich muss ganz ehrlich sagen.
Da fehlt der Humor.
Der Hammer.
Charme, nein, nicht der Humor, der Charme, so muss man es eigentlich sagen.
Ja.
Bei Nackter Kanone, die sind zwar auch sehr witzig oder gehen manchmal an die Grenzen, aber die erzählen einen Charme der Geschichte. Sie nehmen dich mit auf ihre Reise in diese Geschichte.
Genau, sie verfolgen einen roten Faden und ich meine, man hat es bei Scary Movie 2 schon leicht gemerkt, aber dann spätestens ab dem dritten ging dann die Talfahrt auch los. Man hat das Ganze wie Versatzstücke einfach nur aneinandergereiht.
Das funktioniert einfach nicht mehr danach.
Nee, also das war absolute Katastrophe, was ja auch dann in diesen erwähnten Date-Movie, Superhero-Movie etc., Fantastic-Movie, also alles, wo im Endeffekt ein Movie dahinter stand, war nur noch Satire.
Ja.
Und leider Gottes auch nur noch Schrott. Man hätte die Filme komplett allumfassend Schrott-Movie nennen können. Es sind vielleicht ein, zwei, vielleicht drei kleinere Gags mit drinnen, die wirklich zünden, die auch gut sind. Wirklich vielleicht auch ein paar Dialoge, die richtig gelungen sind. Aber der Rest kannst du komplett in die Tonne schlagen.
Ja.
Während, wie du selber gerade gesagt hast, die nackte Kanone auch öfter mal so an die Grenzen des guten Geschmacks gegangen ist, haben dies aber noch stilvoll verpackt. Und diese ganzen neuen Filme, die haben das Ganze dann so dermaßen plump und schon beinahe im asozialen Bereich dir eigentlich vor den Latz geknallt. Na, du hast schon ganz hart gemerkt, dass im Jahre 1988 waren die Sehgewohnheiten der Leute und auch die Ansicht in puncto Sex und, ich will nicht sagen Ekel, aber so die Auslotung der Grenzen des guten Geschmacks, war alles noch auf einem recht hohen Niveau und es ging dann bis in die 2000er, als dann diese ganze Flut an Sitcoms kam, so dermaßen den Bach runter, dass man sich das jetzt anschaut und sich nur noch denkt, Alter, was wollt ihr uns hier eigentlich für eine Scheiße vermitteln?
Ja. Ja.
Also die Sprüche, die holen dir keinen mehr hinterm Ofenrohr vor.
Nein.
Die sind so abgedroschen.
Plump.
plump. Dann die Darstellung von Freizügigkeit. Ich meine, ich bin der Letzte, der Probleme mit Freizügigkeit hat. Ja? Aber
unpassend. In diesem Film ist es einfach unpassend.
Ganz genau, du sagst es. So dermaßen unpassend und einfältig. Ja, Hauptsache, man hat nochmal eine Carmen Electra, die nochmal ihre Möpse oder eine Jenny McCarthy oder wie sie alle hießen, die ihre Möpse irgendwo durch die Kamera wedeln. Gut, wie schon gesagt, ich bin der Letzte, der ein Problem damit hat. Eher im Gegenteil, je mehr, desto besser. Aber dann setzt es zumindest einigermaßen vernünftig ein. Und das hat halt die nackte Kanone immer drauf gehabt. Ja? Ja, aber worum geht es im Endeffekt? Es geht um die Abenteuer oder um das Leben von Lieutenant Frank Drebin, der, wie schon erwähnt, bei der Spezialeinheit ist. Und man stellt sich unweigerlich die Frage, wie in drei Teufelsnamen hat er es denn dahin geschafft?
Das wird aber nie erklärt, wirklich.
Es wird nie erklärt. Aber ich bin auch froh, dass man da keinen Erklärungsansatz versucht. Gestartet hat, weil es gibt keinen.
Er ist einfach da.
Er ist einfach da. Vielleicht aus genau dem Grund, weil er meistens mehr Glück als Verstand hatte.
Und stolpert halt von einem.
Genau, er stolpert von einer komischen Situation in die nächste. Unvergesslich die Befragung am Hafen.
Mit dem
20er. Wo es dann darum geht, ja, warum soll ich das sagen? Hier, $20, vielleicht lockert das deine Zunge. Ja, okay, stimmt, hast du recht. Das war schon eine der ikonischsten Szenen überhaupt.
Ja. Ja.
Und doch so diese Anspielungen, wie wir gerade gesagt haben, es waren zum größten Teil immer nur Anspielungen. Ne? Als Ed ihn vom Flughafen abholt und die beiden im Auto sitzen und er meint, ja, bist du schon über deine Ex hinweg? Und er sagt, ja, überall, wo ich hinsehe, erinnert mich das nur an sie. Und dann sieht er diese beiden Silos, die ausschauen wie riesige Titten. Ja? Das war nichts Offensichtliches, aber es war durch die Blume gesagt.
Ja.
Bestes Beispiel, als Priscilla Presley die Leiter hochläuft, er ihr nachschaut und sagt, ist aber wirklich ein hübscher Pelz. Jeder meint so, die Intimbehaarung, die ja öfter mal als Pelz bezeichnet wird. Und sie sagt, ja, er muss aber regelmäßig gebürstet werden. Und du denkst so, die braucht es also regelmäßig. Und sie gibt ihm dann aber den Biber runter.
Ja.
Und das waren halt solche Sachen, wo die nackte Kanone einzigartig gemacht hat.
Natürlich.
Nicht zu vergessen, diese kompletten, diese Hintergrundaufnahmen. Ja, keine Ahnung, was ja auch in der Serie, die nackte Pistole, glaube ich sogar in jeder Episode Verwendung fand, dieses Milchglas im Büro, wo auf der Rückseite immer was anderes passiert. Ja, du hast dann vielleicht mal eine duschende Frau im Büro, was ja schon komplett skurril ist. Nur die Silhouette, wo du dann gesehen hast. Und diese Hintergrundkomik, die hat unglaublich stark dazu beigetragen, dass du nicht nur auf das, was im Vordergrund passiert, achtest, sondern auch auf das, was im Hintergrund.
Boah, du könntest was verpassen.
Ja, du hast also immer aufmerksam den Film verfolgt, obwohl du 0,0 IQ für den Film hättest mitbringen müssen. Anders jetzt so ein Polit-Thriller, Jagd auf Roter Oktober etc., wo man sagt, die Dialoge waren jetzt wichtig oder das, was jetzt gesagt wurde oder jetzt passiert, ist für den weiteren Verlauf noch extrem wichtig, dass du dem Ganzen dann folgen kannst. Aber du warst wirklich gebannt, weil du unbedingt wissen wolltest oder sehen wolltest, was passiert im Hintergrund, was passiert jetzt als nächstes.
Ja.
Und es waren auch unglaublich gute Jokes, wo es dann hieß, Nordberg ist im Hafenbecken gefunden worden und dann zeigen sie die Blende raus aufs Hafenbecken, wo dann diese Silhouette von der Leiche im Wasser treibt. Das ist schon so geil, das ist also revolutionär zur damaligen Zeit.
Ja.
Im zweiten Teil von Die nackte Kanone war es ähnlich. Frank und Jane hatten sich in der Zwischenzeit getrennt und finden wieder zusammen und da war es ja genau das Gleiche. Also Priscilla Presley, die dann in die Dusche steigt und du siehst halt bloß ihren Badezimmerteppich. Sie geht auf diesen Badezimmerteppich und zieht sich aus und legt halt alles Mögliche ab. Waffengürtel, Patronengürtel und so weiter, Holster. Wo man sich denkt, wieso denn? Die hatte doch nur so einen lockeren Bademantel an. Also abartig.
Super.
Das Ganze endete dann im dritten Teil zu Die nackte Kanone mit Fred Ward, der den Bösewicht spielt. Und es war schon so cool, wie sie Flucht aus Alcatraz mit Clint Eastwood aufs Korn genommen haben. Dieser Gefängnisausbruch.
Ja.
Wo sie dann gesagt haben, wir haben dann Tag und Nacht gegraben. Und diese ganze übrig gebliebene Dreck, den sie dann da rausgegraben haben aus dem Loch.
Der Hügel ist dann größer.
Wie der dann im Gefängnisessen landet. Der Baseball-Abschlagepunkt wird höher. Abartig. Also ich sage ja, das ist eine Komik gewesen und ich glaube, das absolute Sahnehäubchen bei Die nackte Kanone 33 ein Drittel.
Was?
Ja, ich sag's auch, war einer Nicole Smith. Damaliges Playmate und ganz ehrlich, nur mit dieser hochgezogenen Augenbraue hat die alle verrückt gemacht. Also mich zumindest. Also Anna Nicole Smith, wenn die Augenbraue hochgezogen hat und gesagt hätte, ich brauche Geld. Alles, hier, nimm was da ist. Ja, ohne Scheiß. Ja, aber nichtsdestotrotz, unterm Strich war die Original-Ursprungstrilogie zu Die nackte Kanone für mich mit Sicherheit genauso wie für dich und alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen wegbegleitend in unserer Jugend.
Ja, definitiv.
Ich meine, wer kennt
und
sie
heute
nicht?
Auch noch.
Ja, ich sage ja, wer kennt sie nicht? Die Abenteuer von Lieutenant Frank Drebin. Ich meine, allein schon, mein Name ist Lieutenant Frank Drebin, Spezialeinheit. Da weißt du schon, worauf du dich einlässt.
Ja.
Und umso geschockter war ich im Jahre 2024, als ich erfahren habe, dass ein Remake zu Die nackte Kanone kommen soll.
Nicht nur du.
Ich glaube, das geht jedem so. Leute, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch war nicht schockiert, als diese Meldung rauskam, es kommt ein Remake von Die nackte Kanone. Ich war noch viel mehr schockiert, als ich gelesen habe, dass, jetzt Vorsicht, nicht Leslie, sondern Liam Neeson die Hauptrolle spielen sollte. Ich meine, wir kennen Liam Neeson alle aus Actionrollen. Da kann
aufgrund
man
dessen, weil er halt die letzten Jahrzehnte zum Actionstar gemacht worden ist, muss man dazu auch sagen. Vorher hatte er eher ikonische Rollen, sei es Romanzen, Komödien.
Ja.
Und dann ist er aber in den späten 2000ern ist er dann zum Actionstar gemacht worden. So muss man es eher sagen.
Aber ich würde dazu sagen, sogar erfolgreich zum Actionstar.
Natürlich. Obwohl auch die letzten Jahre diese Actionfilme mit ihm eher ins Lächerliche gehen, weil er einfach aufgrund seines Alters nicht mehr zünden. Nicht mehr diese Bewegungen hat, obwohl man es dann versucht, es ein bisschen zu kaschieren, aber es funktioniert einfach nicht mehr.
Ja, ich meine, man hat es ja schon in der Taken-Reihe gesehen, im letzten Teil. Die Kampfszenen, die Kampfchoreografie, die wurde an sein Alter angepasst.
Ja, definitiv.
Der Film wurde dann so unglaublich schnell geschnitten, dass es so aussieht, als wäre er tatsächlich noch agil, flink, ja, schlagfertig, aber es passt halt einfach nicht mehr. Und da muss ich sagen, die Rolle des Lieutenant Frank Drebin passt ihm wie auf den Leib geschneidert. Man musste sich zwar, also ich für meinen Teil, ich musste mich tatsächlich schon ein bisschen so reinfinden, Liam Neeson jetzt in so einer Satire zu sehen. Aber gut, an seiner Seite spielt Baywatch-Nixe und ebenfalls damaliges Playmate, die, glaube ich, noch mehr Leute verrückt gemacht hat, Pamela Anderson.
Ja.
Also die hat mich durch meine Pubertät gebracht, die gute Frau. Nee, also ganz ehrlich, sie hat auch heute noch ein gewisses Sex-Appeal, trotz ihres Alters. Ja, jetzt komm, Junge, da brauchst du nicht so den Kopf schütteln. Also ist Geschmackssache, natürlich.
Ist Geschmackssache.
Aber ich finde, für ihr Alter bringt sie schon noch gut was rüber.
Ich bin gerade nur gedanklich einen Schritt nochmal zurückgegangen, aufgrund dessen, wegen Liam Neeson. Einer seiner ikonischen Auftritte war bei Ted 2 an der Kasse, wo er dann Ted ausfragt wegen Cornflakes, wo er sich selber dann aufs Korn nimmt. Und das ist gerade so genial.
Wo er dann diese bierernste Stimme auch wieder rüberbringt. Ja, das stimmt. Also
perfekt.
Ja, aber genau deswegen, weißt du, die Leute spielen Rollen, für die sie ja dann in die, wie man so schon sagt, in die Annalen der Filmgeschichte eingehen.
Natürlich. Umso schade ist es halt zu sehen, wie er sich hier.
Ja, aber warum verkauft. Sollte man dann auch bei dieser Rolle bleiben? Ich muss ganz ehrlich gestehen, lieber habe ich doch jemanden, der öfter mal wieder was Neues versucht, in dem er sogar gut sein könnte oder dann vielleicht sogar auch gut ist, als jemanden zu haben, wie jetzt zum Beispiel einen Jason Statham, der seit Transporter, davor hat er ja gute andere Filme gemacht. Die Guy Ritchie-Filme zum Beispiel, Snatch, Schweine und Diamanten.
Super.
Dann Bube, Dame, König, Gras.
Auch.
Da war er flexibel mit seinen Rollen. Er hat in dem, was wir auch schon mal erwähnt hatten, in dem Burt Reynolds Remake, die Kampfmaschine.
Kampfmaschine, ja.
Wurde er auf den englischen Kontinent verfrachtet. Nur da waren es dann halt, was dann statt einem Footballspiel ein Soccerspiel, also ein wirklich richtiges Fußballspiel, war er auch der Mönch. Und er war ja flexibel in seinen Rollen. Und ab der Transporter-Reihe gab es für ihn bloß noch Anzug, grimmigen Blick und eine Szene oben ohne. Und seitdem hat er seine Rollen nicht variiert. Deswegen fand ich ihn ja auch so spektakulär im Film Nur Spy.
Spy.
Mit der, wie heißt sie? Ihre Schwester hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Jenny McCarthy. Aber ich spreche jetzt von Melissa McCarthy im Film Spy Susan Cooper Undercover, in dem Jason Statham, Rose Byrne und sogar Jude Law sich die Ehre geben. Da nimmt sich Jason Statham ja selber aufs Korn und auf die Schippe, indem er ja seine ganzen bisherigen Actionrollen ja im Endeffekt ja so ein bisschen so in den Dreck zieht. Weil es gibt eine Szene in dem Film, wo er Melissa McCarthy gegenüber sitzt und aufzählt, warum er der bessere Agent ist. Wo er sagt, ja, die ganzen Computerchips, die ich verschlucken musste und ausgeschissen habe, davon könnte man einen Computer bauen. Er hat einen Defibrillator angewendet bei sich selbst. Er hat sich selber Glassplitter aus den Augen gezogen und sonst was. Das war die einzige Rolle, wo ich sagen musste, da ist er so ein bisschen rausgefallen aus seinem Ich bin der taffe Actionheld. Und sonst war das immer nur diese Jason Statham Action One-Man-Show, die wirklich in jedem Film nur den Namen und das Setting vielleicht abändert. Aber sonst immer nur Jason Statham in den Mittelpunkt setzt, körperbetonte Kampfchoreografie. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch lieber so einen wie einen Liam Neeson, der sagt, ich probiere nach meiner Action-Karriere oder Action-Glanzzeit, probiere ich mal was anderes aus. Ja. Und ich meine, er hat ja gestartet mit Shakespeare-Verfilmungen, Geschichtsdramen.
Ja.
Rob Roy zum Beispiel. Unglaublich gut. Zwischendrin, seine schauspielerischen Leistungen waren immer over, nicht nur auf dem Punkt, sondern over the top. Wenn ich an Unterwölfen denke.
Auch super.
Ein unglaublich mitreißender, sensationeller, und du hast es gerade gesagt, intensiver Film.
Ja, ja. Müssen wir auch mal einen Podcast über den Film machen.
Auf jeden Fall. Vielleicht sogar ein komplettes Lebenswerk, wie damals zu Bruce Willis, über Liam Neeson.
Ja, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja.
Umso geiler, weil es gibt viel über ihn zu erzählen.
Ja.
Und solche Darsteller findest du heutzutage gar nicht mehr.
Nein.
Dafür ist das Angebot an wirklich hochqualitativen Schauspielern extrem stark gesunken.
Zu niedrig fast, ja.
Ja, wie schon gesagt, wir hatten dann mit der Besetzung von Die nackte Kanone, ich würde sie jetzt als Die nackte Kanone 2025 betiteln, Liam Neeson in der Hauptrolle, dann seine Co-Partnerin Pamela Anderson, die hatten ja angeblich, haben die sich ja verliebt am Set, haben ja dann eine Beziehung angefangen.
Sind zusammen.
Nein, das haben sie nämlich schon revidiert, das war bloß ein PR-Gag.
Echt jetzt?
Um den Film zu promoten.
Na super.
Und wir hätten es Liam Neeson wirklich sehr gewünscht.
Natürlich, weil seine Frau ja gestorben ist.
Genau, und seitdem hat er ja keine andere Frau mehr gedatet oder sich auf eine andere Beziehung eingelassen.
Ja.
Umso schöner wäre es jetzt eben gewesen, dass er wieder glücklich werden kann. Umso geiler, weil dieser Kontrast zwischen dem klassischen Darsteller Liam Neeson und dem freizügigen Playboy-Model und sag mal Hobby-Pornodarstellerin Pamela Anderson, ja, ich meine, gut, ihr Film mit Tommy Lee.
Was du dir alles anschaust.
Ja, da brauchst du ja nicht mal wirklich Neigungen zu haben. Das hast du damals einfach mitbekommen.
Ja, mitbekommen, ja.
Ob ich es jetzt gesehen habe oder nicht.
Okay.
Das geht da nicht davor. Ich habe ihn gesehen.
Aber, du hast ihn in 4K sogar.
Nein, leider nicht. Nee, aber die Aufnahmen waren eh so schlecht. Du hast bloß ganz wenig gesehen. Also das war so verwackelt. Da bist du dir schon besoffen vorgekommen, nur vom Zugucken. Kleine Randnotiz. Wir haben einen Kevin Durant, der einen der Bösewichte spielt in der nackten Kanone 2025. Sein letzter Auftritt war in Abigail, dem Vampirfilm. Clown in a Cornfield. Er hat den bösen Affen in Planet der Affen New Kingdom gespielt. Also er hatte auch sehr, sehr viele markante Rollen. Er hat in der Serie The Strain mitgespielt. Er war an der Seite von Hugh Jackman in Real Steel zu sehen. Er war Gegenspieler von Dwayne The Rock Johnson in Walking Tall. Er war die Dumpfbacke von den Bikern in Born to be Wild, saumäßig unterwegs mit John Travolta und Tim Allen in den Hauptrollen.
Soll es ja auch eine Fortsetzung geben.
Oh wei. Ja gut. Okay, lassen wir es einfach mal passieren und lassen uns überraschen. Vielleicht wird es ja was, wir wissen es ja nicht. Aber Kevin Durant war schon immer unglaublich wandlungsfähig. Er hat in Horrorfilmen, in Thrillern mitgespielt, in Dramen, Komödien. Er hat den Intelligenten, er hat den Ernsten oder, wie gerade eben schon erwähnt, die absolute Dumpfbacke gespielt. Und umso begeisterter war ich, als ich ihn gesehen habe. Gleich zu Beginn, Die nackte Kanone 2025, als er in die Bank reinmarschiert und er das Bankschließfach aufsprengt.
Ja.
Fand ich schon so geil. Eine weitere ikonische Rolle wurde übernommen von Danny Houston, sondern der Bruder von Angelica Houston.
Ja.
Er war der Obervampir in 30 Days of Night. Er war der Gegenspieler in The Crow, dem Remake. Und Danny Houston ist bekannt für seine fiesen Rollen. Also die meisten Filme, in denen er zu sehen war, war er der Bösewicht.
Immer der Bösewicht.
Ja, ich glaube nicht immer, aber Großteil. Und die
verkörpert er aber echt gut.
Ja. Was auch sehr gut sind die Gastauftritte. Wir haben zum Beispiel unseren Ober-Rapper Flipmode Squad, Busta Rhymes.
Ja.
Er wurde verhört Und da war dieses, ich müsste mir mal auf Englisch anschauen, aber es war, zumindest im Deutschen, war dieses Wortspiel von Liam Neeson, als er sagt, bei dieser Überwachungskamera, wo man dann ihn in der Bank dann wirklich identifizieren kann, wo er sagt, ah, das sind Sie, Basta. Das gibt, glaube ich, bloß im Deutschen Sinn, ja, weil wenn man sagt, so, so wird's gemacht, Basta. Ja, und unter Basta meint man aus, Ende, Schluss mit der Diskussion.
Lustig, ja.
Busta Rhymes hat dort seine einzige kleine Rolle seit Jahren jetzt mal wieder übernommen, aber gut, es passt zu ihm. Ganz weit am Schluss haben wir dann noch David Bautista. Alle kennen ihn eigentlich aus seiner wahrscheinlich lustigsten Rolle des Drax in Guardians of the Galaxy. Und ich fand's halt einfach nur geil. Du rechnest nicht damit und plötzlich steht David Bautista im Bild. Ja, und so gehen die Nebenrollen eigentlich auch noch weiter. Also wir haben zum Beispiel die CCH Pounder und das ausgesprochen CCH steht für Carol Christine Hillary Pounder. Sie hatte, finde ich, also ihre bekannteste Darstellung war an der Seite von Arnold Schwarzenegger in End of Days.
End of Days, ja.
Sie war,
aber da war sie auch die Polizeichefin.
Ja, genau. Und in Ritter der Dämonen hat sie die Motelbesitzerin gespielt.
Das kriegst du so ins Gesicht, was dir gerade nicht einfällt. Im Körper des Feindes, Face-Off, spielt sie auch mit.
Ja, stimmt. Ist
auch die Polizeichefin.
Und ich glaube, in manchen Polizeiserien hat sie auch mitgespielt. Navy CIS, The Shield.
Ja, zum Beispiel. Ja. Tom Clancy's, ja.
Und weiter geht's dann noch mit Paul Walter Hauser. Paul Walter Hauser spielt in Die nackte Kanone 2025 den Sohn von Ed.
Und den Partner von Draven.
Genau, und den Partner von Lieutenant Frank Drabin Jr.
Ja.
Mir wurde er in Der Fall Richard Jewell am bekanntesten. Gut, danach kam dann noch...
Aber der ist auch echt super.
Also, wenn man Zenensiv. Überlegt... Vor allem, er spielt diese Rolle, dieses...
Ich meine, da, das einfältigen...
Ja, nicht nur einfältig, sondern ich glaube, leicht dümmlich...
Herzensguten zwar, aber ja, dümmlichen.
Spielt er umwerfend.
On the top, auf den Punkt und super.
Weil es geht ja darum, bei einer Sportveranstaltung findet er eine Tasche mit Sprengstoff und im ersten Moment wird er ja...
Verdächtigt.
Nein, er wird hochgehypt als der Held, der zahlreiche Leben gerettet hat, bis man dann auf den Trichter kommt, ja, weil die Polizei ist mit den Ermittlungsarbeiten ins Stocken geraten und da muss ja so schnell wie möglich muss ja zumindest ein Verdächtiger her. Ja gut, wen nehmen wir einfach? Ja, wir nehmen den,
der am nächsten ist,
der die Tasche entdeckt hat und sagen, er hätte die Tasche da platziert, um sich hinzustellen wie der Held oder sonst irgendwas. Und somit geriet er, und das ist tatsächlich so gewesen.
Ja, umso trauriger ist das Ganze.
Ja, geriet er ins Fadenkreuz der Ermittler und sein komplettes Leben wurde dadurch...
Geht aus den Fugen.
Ja, und auch zerstört.
Ja.
Der konnte sich nicht mehr auf die Straße trauen, ohne dass man ihn angegriffen und beleidigt und beschimpft hat. Das spielt er so unglaublich gut.
Und das Wort halt auch im Mund, muss man dazu sagen, wird jedes Mal umgedreht. Ja. Egal, was er dann sagt.
Also Leute, wenn ihr mal einen guten, ja, Polit ist es ja nicht wirklich, aber einen guten sozialkritischen Film sehen wollt, dann schaut euch Der Fall des Richard Jewell an, also J-E-W-E-L-L. Unglaublich gut. Ja. Das, da rentiert sich jede Minute.
Ja.
Ich müsste nochmal ganz kurz nachrecherchieren, ob der Film von sogar Clint Eastwood gemacht wurde.
Deswegen ist er so gut.
Ja, genau. Und ich bin einfach einer der Besten. Bisschen Selbstbeweihräucherung. Ja. Nee, also ich sehe es gerade, Regie hat Clint Eastwood übernommen und wir kennen die Regiearbeiten von Clint Eastwood alle. Die sind sensationell.
Ja, sei es The Mule.
Alles. Ich meine, er hat ja schon sehr, sehr früh angefangen, Regiearbeiten zu machen. Million Dollar Baby.
Super.
Er hat zu seinen ganzen Soundtracks, hat er selber die Musik geschrieben.
Ja.
Dadurch, dass er ja kein Musikant ist oder kein Komponist ist, ist die Musik auch sehr dezent gehalten, sehr schlicht und simpel. Also er hat kein großes Orchester oder wirkliche Instrumente, Vielzahl, sondern es sind teilweise bloß 2-3 Tasten auf dem Klavier. Aber die sind schon so wichtig für den Film, weil die so emotional eingesetzt werden. Und da siehst du, manchmal ist weniger sogar mehr. Und in puncto oder in Bezug auf Clint Eastwood sogar viel mehr. Weil zeig mir mal einen Menschen, gut ausgenommen von John Carpenter, am Keyboard und Synthesizer, der mit nur vielleicht 3-4 Klaviertasten einen ergreifenden
Moment hinbekommt. Ja, sehr schwer.
Wahnsinn. Und Gran Torino. Er hat das Talent dazu.
Ja.
Also gut, wir sind da auch wieder abgedriftet. Schaut euch auf jeden Fall den Film Richard Jewell an. Da kann man nichts falsch machen. Ja, zurück zu Die nackte Kanone 2025. Die Story ist ähnlich ja, plump gehalten. Ist halt an unsere heutige Zeit so ein bisschen angepasst. Alles sehr, sehr modern. Wir haben selbstlenkende E-Autos.
Ich glaube gar nicht, das wäre gar nicht so das Schlimme an den ganzen Filmen. Man versucht mit Teufel und Teufel komm raus mit aller brachialer Gewalt, diesen Humor von damals zu erzwingen. Wie du im Vorfeld gesagt hast, es gibt diese Momente, aber also für mich persönlich haben sie in keiner Sekunde gezündet. Man lacht, man schmunzelt zwar, aber der ganze Film ist einfach, wo du nur denkst, ich habe mit meinen Frauen geguckt, wir haben uns im 5-Minuten-Takt in die Augen geschaut. Ja, zwar, wir sind verliebt, ja, keine Frage, aber
wo man sich einfach ihr habt denkt, euch nicht in die Augen geschaut, weil ihr verliebt seid, sondern eher so sich gegenseitig die Frage gestellt.
Was ist das für ein Schund? Was ja, schauen wir
ist
hier
ist das denn hier ernst?
Ja.
Ja, gut, ich meine.
Und das ist halt sehr traurig, weil aus was Sensationellen, sei es der Erste, der Zweite, der Dritte, und dann sowas, dass man sich da dran wagt, tut mir leid, nein.
Also ich meine, ich habe mir jetzt auch nur zugelegt und auch schon angeschaut, weil ich wissen wollte, ob er jetzt wirklich so schlecht ist, wie ich befürchtet habe. Ich muss für mich gestehen, nein. Oder jein, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich sage das mal so ein Ja und ein Nein. Also ich sehe den Film auch mit gemischten Gefühlen. Er atmet tatsächlich so gelegentlich, teilweise sogar streckenweise, den Charme des Originals. Aber es sind so viele Sachen mit drinnen, wo man sagt, vielleicht weil auch die heutige Zeit einfach ja in gewisser Weise auch sehr frustrierend ist und man macht sich dann darüber lustig, dass du da einfach nicht drüber lachen kannst.
Okay.
Ja, ich meine, auch in Die nackte Kanone 2025 bist du auch die ganze Zeit am Gucken. Hast du vielleicht im Hintergrund was, wo lustig sein könnte? Irgendwo an der Seite was, was lustig sein könnte? Irgendein Dialog, der witzig sein könnte? Und manche Jokes sind aber schon so dermaßen abgegriffen und ja, so altbacken, wo man sagen muss, wir haben das schon in zig anderen Filmen gesehen, wenn nicht sogar schon besser. Ich will bloß an die Szene erinnern, wo er sich mit Danny Houston unterhält und sagt, ja gut, dann verabschiede ich mich. Er geht rechts aus dem Bild und kommt eine Sekunde später links ins Bild wieder rein. Diese Szene hat zwar schon ihre Wirkung, aber der Effekt, der ist schon altbacken. Also es ist nichts Revolutionäres mehr in solchen Filmen. Ja, umso witziger war es dann, es gibt immer wieder, also das ist so ein Running Gag von der ersten Minute an, gefühlt auch wirklich bis in den Schluss rein, immer so dieser Kaffeebecher, der ihm gereicht wird.
Ja? Schon vorher auch gesagt, ja.
Weil er trinkt ja mit seinem Partner Ed Junior immer Kaffee und da gibt es eine geile Szene, die so unglaublich gut ist. Er ist wie Leslie Nielsen am Autofahren. Er geht seinen Gedanken nach und während er Auto fährt, kommt von der Seite, kommt die Hand rein und reicht ihm diesen Kaffeebecher. Und die Kaffeebecher werden von Zeit zu Zeit halt auch immer wieder größer. Die Größen variieren ja auch. Ne? Und mein gut, Liam Neeson spielt seine Rolle halt wie gewohnt überzeugend und gut.
Ja, das schon. Ja.
Für mich persönlich war eine der wahrscheinlich lustigsten Szenen, die aber schon weitaus abgedroschener war als noch diese aus dem Bild und wieder Reinlauf-Szene. Die Szene, wo Kevin Durant auf dem gegenüberliegenden Dach ist und dann diese Infrarotkamera auspackt. Ja, wir kennen diese Szenerie von zahlreichen Filmen, allen voran, der das, glaube ich, erst einmal am besten mitverwendet hat, Austin Powers. Ich glaube, das war der zweite Teil, wo Heather Graham und Austin Powers im Zelt sind und die gegnerischen Soldaten draußen vorm Zelt stehen und sie meint dann, ja, was hast du denn da alles drin? Und er ist nach vorne gebeugt und sie zieht halt dann das Seil raus, was dann in dieser Schattensilhouette so ausschaut, als würde sie ihm das aus dem Hintern rausziehen. Ein Regenschirm spannt sie auf oder eine Fledermaus fliegt raus aus seinem Hintern. Und da gibt es eine Szene in Die nackte Kanone 2025, wo ähnlich ist, bloß dass das halt alles mit Wärmebild ist, wo dann Liam Neeson mit dieser Saftspritze für den Truthahn rumhantiert und der Hund dann reinbeißt und es so ausschaut, als würde ihn an seinem besten Stück erwischen und er dreht den Hund dann um und krault ihn. Pamela Anderson nimmt gegenüber von dem Hund auf dem Stuhlplatz und auf dieser Videobildkamera sieht es halt so aus, als würde Liam Neeson den Hund von hinten nehmen und der Hund wird Pamela Anderson lecken. Also das sieht halt so geil aus und er sagt dann nur so, oh, das gefällt mir wirklich gar nicht. Das ist schon gut gemacht. Also das, wie schon gesagt, es sind schon Lacher drinnen, aber ich glaube, den größten Fehler, den man als Zuschauer machen kann, ist den Film zum einen zu ernst zu nehmen. Du kriegst hier kein...
Ja, aber alle Filme darf man nicht ernst nehmen. Wenn man die ernst nimmt...
Ja, aber wie schon gesagt, wer da hingeht und sagt, ah, man sieht hier, das ist ein Dummy, das und das ist absolut idiotisch.
Das ist ja,
Leute, funktioniert das, ja nicht. Genau, das muss ja so sein.
Was mich am meisten hergestellt hat, wenn man versucht hat, mit aller Brachialgewalt den Film genauso zu machen wie die ersten Teile. Und das kannst du nicht. Diesen Charme, wo wir im Vorfeld gesagt haben, welchen Film, Original-Remake wollen wir machen, so haben wir uns jetzt für diesen Film entschieden. Aber es sind ja noch viel mehr. Zum Beispiel, warum ist jetzt im Sommer ein Nachfolger von der Rosenkrieg gekommen? Warum war er nur fast nur 3 Wochen im Kino? Weil er nicht zündet. Ja. Weil der Original von Danny DeVito ein sensationeller Film ist, der das Eheleben betrachtet auf seine sarkastische, sadistische,
liebevolle
ja. Weise, aber wie es halt auch enden kann. Und der ja, neue ist halt, der kommt ab morgen auf Disney Plus. Haben sie sofort draufgeschoben.
Werde ich mir angucken.
Er ist witzig, er ist wirklich gut witzig, aber er hat genau das Problem wie die nackte Kanone. Er versucht halt, das Original nachzuempfinden, aber schafft es einfach nicht.
Aber jetzt,
er hat seine witzigen Szenen drin, wo du auch sagst, es ist witzig. Aber beim Original, dann bin ich jetzt auf diesen Film gekommen, der Film hat für mich auch einen Platz in meinem Herzen, ist diese Szene, wo nicht Helen Hunt, sondern Catherine Turner, mit Michael Douglas am Esstisch sitzt und er nur fragt, wo hast du meinen Hund gesehen? Und sie dann nur dann, wuff.
Ja, lass ihn dir schmecken.
Wuff. Und ja, das ist eine der ikonischen Filmszenen, die ich kenne.
Mir fällt immer, wenn ich an den Rosenkrieg denke, fällt mir immer ein, ich gehe jetzt in die Küche und pinkle auf den Fisch.
Genau die gleiche Szene, ja.
Und ja, ich meine, wenn ihr wollt, können wir auch über den Film Der Rosenkrieg gerne mal einen Podcast machen. Aber jetzt, wo du gesagt hast, die nackte Kanone 2025, der Regisseur versucht mit Biegen und Brechen, mit aller Gewalt, den Humor von damals zu erzwingen.
Er schafft es in einigen Szenen, aber er schafft es halt keinen roten Faden, wie man es so schön sagt, zu erzählen.
Ganz genau das wollte ich gerade sagen, dass ich glaube, dass er aus genau dem Grund auch kein totaler Rohrkrepierer war. Weil nämlich, jetzt überlege mal, der hätte nicht mit aller Gewalt versucht, diesen Humor so wie damals hinzubringen, sondern wäre da nur normal rangegangen. Ich glaube, dann wäre es ein kompletter Rohrkrepierer geworden, weil ja, man eben sich nicht angestrengt hat. Und da hat man sich eben angestrengt und hat mit Biegen und Brechen tatsächlich was Gutes auf die Reihe gebracht. Weißt du, während solche Leute wie die Zuckerbrüder damals sich eine Komödie mit Leichtigkeit aus dem Ärmel geschüttelt haben.
Ist es heute verdammt schwer.
Glaube ich nicht einmal, dass es verdammt schwer ist. Wir haben reihenweise Komödien, die gut sind, aber die Jokes sind erstens mal alle schon abgenutzt und man hat keine Verwendung mehr da dafür. Die Leute sind so einfältig geworden.
Darum geht es mir gerade, ja. Das wollte ich mich sogar drauf zu sprechen kommen, dass die Leute viel zu, nicht einfältig, kannst du nicht gerade nicht sagen, aber der Humor von damals, wo wir klasse finden, ist ein Humor, wo du nicht drüber nachdenken musst. Wo du in erster Sekunde nicht manchmal gleich, du verstehst ihn aber erst im Nachhinein, wie jetzt mit diesem Wuff. Ja. Wo du einfach denkst, es ist sensationell. Es ist einfach eine sensationelle Aussage. Sie essen, er fragt, wo der Hund ist und sie sagt nur, lass ihn dir schmecken. Wuff.
Ja. Wobei ich jetzt aber sagen muss, dass das noch nicht einmal so, es ist zwar durch die Blume gesagt, aber wir haben ja
als Beispiel hergesehen
zahlreiche Komödien. Mir fällt jetzt zum Beispiel Zoff in Beverly Hills ein. Mir fällt genau ein, Was ist mit Bob? Oder auch Eine Leiche zum Dessert, welche letztens auch erschienen ist, zum allerersten Mal auf 4K. Alle Mörder sind schon da. Das ist die filmische Umsetzung zum Brettspiel Cluedo.
Super.
Ich glaube, es war einfach auch der komplette gesellschaftliche Geisteszustand. Weil damals waren die Leute gefühlt alle noch mit einer, ich sag mal vorsichtig, mit einer gewissen Grundintelligenz versehen, die alle nachdenken konnten, die eins und eins zusammenzählen konnten.
Das ist fehlt heute
und, und das fehlt einigen da draußen. Also ich will jetzt hier keine Front einnehmen. Ich will auch nicht sagen, dass es nur die Männer sind oder nur die Frauen oder nur die Weißen oder sonst irgendwer. Aber es fehlt zahlreichen Menschen an gewisser Grundintelligenz, die damals vorherrschte.
Ja.
Deswegen geben die sich ja heutzutage mit dem Minimum an, nicht einmal aus unserer Sicht raus gesehen, Komik hin. Ja? Die ergeben sich dem Film, ohne groß nachzudenken, weil die Leute, während der Film läuft, trotz allem am Handy swipen, sich da irgendwelche 10, 20 oder maximal 30 Sekunden Reels anschauen, wo vielleicht, keine Ahnung, irgendeiner seiner Freundin wieder ins Gesicht furzt, wieder, keine Ahnung, irgendeiner...
Was schaust du dir da bitte an?
Ich schaue es mir nicht an. Das sind solche Sachen eben wie diesem beschissenen Algorithmus, der dich da ja fertig macht. Du kriegst den ganzen Dreck ja nur vorgesetzt. Ja, klar, sicherlich ist irgendwo eine gewisse Form von Neugier da, dass man sagt, ja, was passiert jetzt als nächstes? Weil der hat so ein Rohr, wie so ein Plastikabwasserrohr in der Hand, steht auf dem Stuhl. Das eine Ende liegt seiner Freundin vorm Gesicht und er hebt sich das andere Ende an Arsch und furzt halt da voll durch. Ja, weswegen die Frau halt dann wach wird und sich immens drüber aufregt. Und da denke ich mir, das soll's gewesen sein? Das soll's gewesen sein? Du stellst dich da hin und machst 30 Sekunden so einen Scheißdreck, stellst dich als der größte Huso auf dem Planeten hin, dass du deiner Freundin, Frau oder sonst irgendwem ins Gesicht furzt und erwartest dann auch noch, dass man dich auch nur halbwegs für voll und intelligent nimmt. Ich meine, schau dir doch nur mal unser normales Fernsehprogramm an. RTL, RTL 2.
Dieser, hab ich noch nie geguckt.
Ich schon seit wirklich jetzt auch inzwischen knapp 25 Jahren nicht mehr. Aber wenn ich dann so dieses, wie heißt Ferienhaus der Stars und das war damals schon mit dem Big Brother so und dann diese sogenannten Nackt unter Palmen und Adam sucht Eva, Bauer sucht Frau. Da werden doch nur die niedrigsten Gelüste werden angesprochen. Die größten Versager auf dem Planeten schmeißt man in ein Format rein und sagt, das sind Promis. Also ganz ehrlich, wenn du dir auch das Dschungelcamp anschaust, da stehen Leute inzwischen drinnen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Warum? Weil es keine gefallenen Stars mehr sind, sondern sind irgendwelche YouTuber, Influencer, Kacknoobs, die kein Mensch kennt, außer halt ihre Follower.
Ich bin immer leider erkältet damit.
Ja, gut, mag ja sein. Aber aus meiner Sicht raus.
Für mich sind es Arbeitslose, Entschuldigung.
Niedrigste Form von Leben. Und auf genau solche Leute werden heutzutage leider die Filme auch konzipiert.
Ja, ja.
Und das ist das, wo ich sage, weswegen solche Komödien auch nicht mehr groß zünden. Ne? Oder wir zumindest keine hochqualitativen Komödien oder überhaupt allgemein gesehen Filme mehr bekommen.
Ja.
Weil das Niveau derart nachgelassen hat. Das Niveau der Sehgewohnheiten als auch das Niveau der Intelligenz.
Jupp.
Also während du früher so Blondinenwitze gemacht hast, weil du, ohne jetzt das wieder gegen diese Blondinen zu nehmen, die Blondchen als die Blödchen hingestellt hast, kannst du das heute random auf jede x-beliebige Person runterbrechen. Und das ist schockierend. Also ich freue mich drauf, wenn irgendwann mal wieder zumindest halbwegs Intelligenz, Benehmen, Anstand wieder in wird und wir zumindest wieder in eine gewisse Form von normalem Fahrwasser kommen.
Wird schwer.
Wird ganz schwer. Da haben wir vielleicht schon den nächsten Filmtipp für euch gefunden, beziehungsweise unser nächstes Podcast-Thema zu Eat You Crazy. Ja, weil der Film, der zeigt den...
Ach, der auf Disney Plus.
Der läuft gerade auf Disney Plus.
Den wollten wir ja eigentlich auch aufs Podcast schon machen, aber ja. Ich habe mir... Die ersten 10 Minuten gegeben, ich konnte nicht weiter gucken. Der ist so dumm, das funktioniert nicht.
Aber er ist nicht nur so dumm, sondern...
Nein, es funktioniert, nein.
Der Film war vor 20 Jahren und jetzt überlege mal, der war vor 20 Jahren und hat eine Dystopie
ins
Leben gerufen, wo man sagt...
Schauspielerische, also es ist ja auch als Satire gedacht, aber der Schauspiel, die Leistung, was da an den Mann gebracht wird und dann diese Umsetzung, wo du einfach nur denkst so... Ich bin so aggressiv vom Fernseher geworden, wo ich nur gedacht habe, dass, nein, was ihr mir jetzt hier zeigen möchtet, funktioniert nicht.
Ja, okay.
Erst 20 Minuten gewesen sein. Aber wo er dann aufwacht in dieser neuen Welt. Oh,
okay. Ja, aber wie schon gesagt, die Thematik ist zumindest unglaublich gut. Ich sage ja, nein, der Film ist vor 20 Jahren gedreht worden. Und da hat man gesagt, hahaha, das ist sehr, sehr witzig, weil so...
Und heute siehst du, was
daraus wird. Weil so dumm kann die Bevölkerung doch gar nicht werden.
Okay, heute in die Stadt, schaust du dir an.
Und jetzt, 20 Jahre später, im Jahre 2025, kurz vor 2026, schaust du dir den Film an und sagst, oh mein Gott, das ist ja eine Gesellschaftsstudie. Ja. Und das ist was, weswegen der Film, glaube ich...
Ich sehe es jeden Tag im Supermarkt, ich sehe es jeden Tag, wenn ich mit den Menschen zu tun habe. Es ist so.
Ja, und wie schon gesagt, ich möchte jetzt auch hier keine Front einnehmen oder Leute für ihre Tragegewohnheiten kritisieren. Jeder kann das anziehen, was er möchte. Aber im Film Eat You Crazy hat der Regisseur explizit gesagt, er hat sich überlegt, wie kann er Mode oder zumindest Schuhe entwickeln, die diese absolute Dummheit der Bevölkerung widerspiegelt. Ja, ich habe es dir beim letzten Mal schon gesagt.
Crocs.
Das war das Ergebnis. Und wie schon gesagt, ich will jetzt diese Leute nicht verallgemeinern. Also ich bin mir sicher, es ziehen auch intelligente oder überaus intelligente Menschen Crocs an, weil sie wahrscheinlich auch bequem sind. Aber der Film hat die Crocs überhaupt erst ins Leben gerufen, um die Idiotie von oder die geistige Verblödung von der Menschheit
zu zeigen,
optisch wiederzuspiegeln.
Und das ist echt gut.
Ich sage ja, Leute, wenn ihr Interesse drauf habt, schaut euch die Gesellschaftssatire, aus unserer Sicht raus inzwischen Gesellschaftsstudie. Eat You Crazy auf Disney Plus an. Wahnsinn.
Traurig, nicht wahnsinnig, traurig.
Ihr müsst das nur mal so sehen, aus heutiger Sicht raus. Ja. Wie ist die Gesellschaft inzwischen da draußen aufgebaut? Das bringt uns aber jetzt eigentlich schon wieder zurück zur nackten Kanone und schon beinahe zum Schluss. Danny Houston spielt, wie schon erwähnt, den Bösewicht. Er hat ein Ziel im Auge, das jeden Bond-Bösewicht, glaube ich, nur vor Angst erblassen lassen könnte. Und was es genau ist, das könnt ihr euch selber ein Bild machen im Film Die nackte Kanone 2025. Bin ich gespannt, wer von euch hat den Film denn schon gesehen? Schreibt es uns mal auf Instagram oder auf Spotify in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr Die nackte Kanone 2025 seht. War der für euch ein absoluter Rohrkrepierer? War er vielleicht sogar halbwegs annehmbar oder sogar der absolut geniale Wurf? Ja? Würde mich wirklich interessieren, wer den Film gesehen hat, was ihr dazu sagt. Aber bis in einer Woche. Wir haben jetzt für den Dezember haben wir nochmal ein kleines Special für euch vorbereitet. Dazu können wir im nächsten Podcast gerne mehr erwähnen. Der Release, das betrifft die Weihnachtswoche. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit.
Bleibt gesund.
Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, willkommen bei den Movie Buddies. Bis dahin.
Servus.
Ciao.